Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Oskar, herzlich willkommen zurück. Herzlich willkommen in der Wehr, wenn ich das so sagen darf. Ich bin zwar selber nicht da. Ich hoffe, hast aber die ersten Tage gut überstanden.
Ja, erstmal Hallihallo. Gut überstanden ist so eine Sache. Der Umzug fiel genau auf die drei heißesten Tage des Jahres. Und ich sag mal so, eine Dachgeschosswohnung einräumen bei 37 Grad, 38 Grad. Es gibt Schöneres, aber ich habe ja gehört, bei euch in Berlin, was auch heißt, zumindest, ja, konntet ihr mit mir mitfühlen. Es war echt nicht lustig, das alles ja auch hochzutragen. Sind ja auch alles alte Häuser, also Fahrstuhl sucht man vergebens, aber da waren ja zu dritt, dementsprechend haben wir es hinbekommen. Aber Wellnessurlaub ist sicherlich was anderes.
Das glaube ich gern. Wir haben einen Großteil der News schon mal abgehakt am Wochenende. Wir haben aber Transfer-News, die haben wir schon einmal angesprochen, aber Tim Menzel ist nach Niort gewechselt. Wir lagen zumindest fast richtig. Bin ich ja zumindest ein bisschen stolz drauf. Bei einem Drittliga-Aufsteiger. Nicht beim richtigen Drittliga-Aufsteiger, wie wir getippt haben, aber bei einem Drittliga-Aufsteiger.
Immerhin.
Da sind wir doch immerhin. Waren nah genug dran. Ich bin recht stolz auf uns.
Und wir haben auch noch eine zweite Transfer-News, die von Chris Henning. Wir hatten es ja schon angeteasert oder wollten es anteasern. Er war ja auch mal bei anderen Zweitligisten im Gespräch, unter anderem Montemossor, Angoulême, die das dann aber nicht wollten. Am Ende wurde es dann Grenoble. Um ein bisschen aus der Insider hier zu quatschen. Marc wollte das Ganze ja auch schon in den Artikel aufnehmen, den er geschrieben hat bei Rugby News. Hat das aber dann rausgenommen, weil zu dem Zeitpunkt eben noch Montemasson und Angoulême dran waren, was sich dann verdichtet hat. Warum weiß ich das alles? Ja, er hat den gleichen Agenten wie ich. Ist bei Wasserman Sports auch und ich habe eben sein Highlight-Tape weitergeleitet mit der Hoffnung, dass es vielleicht ja, irgendwo Anklang findet und es war auch nicht leicht, ihn unterzubekommen, weil er natürlich, glaube ich, 21 ist und das jetzt sein letztes Jahr ist, wo er GIF werden kann. Also er hat einen gewissen Druck. Er muss dieses Jahr die Französischprüfung bestehen, sonst war es das mit dem GIF sein und dann natürlich noch die 3 Jahre in der Centre de Formation sein. Das ist nicht so schwer, das muss man nur für gut Rugby spielen. Ja, aber dass er es jetzt auf den letzten Drücker geschafft hat, glaube ich, unterstreicht seine Qualität und zeigt auch, dass Grenoble auf ihn zählt.
Und es ist vor allem, weiß gar nicht, ob wir im Podcast drüber gesprochen haben oder nach dem Podcast drüber gesprochen haben. Es ist natürlich auch einfach für auf seiner Position echt nicht leicht, in einer Profiliga Fuß zu fassen. Es gibt wirklich nicht viele Spielmacher aus Nicht-Top-Nationen, die es irgendwie einen Durchbruch geschafft haben. Und selbst die irgendwie da sind, den großen Durchbruch haben sie bis jetzt nicht geschafft. Daher gerade auf seiner Position sich nochmal diese Chance zu erarbeiten, ist schon echt beeindruckend. Und ich sag mal, so schade, so sehr wie alle mit Grenoble mitgefühlt haben, es kommt ihm natürlich auch schon entgegen, dass sie in der zweiten Liga geblieben sind. Daher hoffe ich, dass er, oder glaube ich, hoffen wir alle, dass er in der kommenden Saison die ein oder andere Chance bekommen wird.
Ich habe heute mit meinem Agenten oder gestern mit meinem Agenten gesprochen und der meinte auch zu mir, er hat echt eine Chance, die Saison zu spielen. Vor allen Dingen auch, dass hinter ihm natürlich auch kommt Druck. Also ist der U18er-Zehner-Spieler, der jetzt kommt, auf den natürlich der Verein auch zählt. Und er hat halt jetzt ja eigentlich dieses Jahr und nächstes Jahr, um halt zu zeigen, dass er da ist und sofort dem Verein weiterhelfen kann. Das ist ist echt eine Chance, die er hat. Ich glaube, er ist auf jeden Fall dafür bereit, sonst wären sie das nicht eingegangen. Ich meine, das Risiko ist natürlich auch überschaubar, hat jetzt da aber sicherlich keinen Millionenvertrag unterschrieben. Aber nichtsdestotrotz mit 21 den Schritt zu gehen, ist ja, wie gesagt, nächstes Jahr wäre es zu spät gewesen. Und so hat er halt die Chance, nochmal den TIF-Status zu holen und wirklich mit Rugby seinen Lebensunterhalt zu verdienen für die nächsten 10 Jahre. Und das ist doch, glaube ich, auch fürs deutsche Rugby echt cool, weil es halt zeigt, wenn man ein gutes Highlight-Tape hat, dann schafft man das, von einer oder der größten Agentur in Frankreich halt vertreten zu werden und einen Vertrag organisiert zu bekommen, der ihm halt ermöglicht, diesen Traum zu leben. Und ich denke, jeder Zuhörende freut sich darüber, dass er es geschafft hat. Aber das ist natürlich nur der erste Schritt, denn den Vertrag zu schreiben ist einfach. Jetzt muss er hoffentlich gut trainieren, gut spielen, dass wir ihn bei den Profis sehen werden.
Ja, und davon bin ich fest überzeugt. Und Sam Davis wird ja auch nicht jünger. Mal schauen, ich meine, so richtig was mitbekommen hat man ja nicht mehr. War halt die letzte Saison gerade mit dem, gerade im Finale und dann im Relegationsspiel ja schon sehr, sehr angeschlagen gespielt. Mal schauen, wie er dann in der neuen Saison wieder angreift oder ob sie dann sagen, naja, lassen wir mal ruhig mit ihm angehen. So oder so, die Spielpläne sind veröffentlicht. Um mal den Bogen zu den aktuellen News zu spannen. Und einen einfachen Start hat Grenoble wirklich nicht, muss man auch in Fairness sagen. Starten in Oyonnax, Derby, direkt zum ersten Spieltag. Zweiter Spieltag, dann auswärts von zu Hause, also wo auch immer dann. Wir hatten drüber gesprochen, Stadion gesperrt für das erste Heimspiel. Wahrscheinlich Chambéry gegen Aurillac, die das Stadion ja sehr gut kennengelernt haben. Relegationsspiel, um dann am dritten Spieltag gegen Agen zu treten, die nun ja doch auf Revanche nach einer sehr mauen Saison aus sind und auch einen sehr, sehr anständigen Kader aufgestellt haben. Darf man gespannt sein? Darf man sehr, sehr gespannt sein, um mal den Blick weiterzuwerfen auf alle anderen, über die wir in diesem Podcast regelmäßig reden, wobei das in der Pro De Deux sind, dass dann jetzt noch Maxime Oldmann mit DAX, die ja nun mit Minuspunkten ins kommende Jahr starten, die am ersten Spieltag gegen Valence oder in Valence spielen und am zweiten Spieltag zu Hause gegen Brive, also auch das nicht unbedingt der ganz leichteste Start. Erik Marx und Wann werden die Saison eröffnen, wenn ich das richtig verstanden habe, in Brive. Also das ist direkt ein Knaller zu Beginn. Und ihr Oscar mit Nevers bekommt direkt am ersten Spieltag ein Heimspiel und zwar gegen Agen.
Ja, ich glaube, wir spielen Agen, dann spielen wir auswärts in Béziers und spielen danach gegen Carcassonne zu Hause. Das ist sicherlich eine gute, was heißt gut? Ich glaube, in der Pro De Deux ist es eigentlich egal, gegen wen man spielt. Es sind 30 Spiele und man muss so viel punkten, wie es geht. Und das von Anfang an. Aber es gibt sicherlich ja, Spiele, die härter werden, einfacher werden. Ich bin aber der Überzeugung, dass alle diese Spiele, die wir haben, im ersten Block super, super hart werden, weil es einfach der Anfang der Saison ist, alle Teams frisch sind, alle Bock haben. Und ich glaube, es wird richtig krachen, es wird für die Zuschauer richtig, richtig gut werden. Gerade auch, weil so viele Deutsche jetzt dabei sind, für die deutschen Zuschauenden sicher, sicher echt interessant. Da hat man wirklich die Qual der Wahl. Da ist ja schon fast die, wie sagt man, das Multiplex eine Option bei so vielen deutschen Akteuren auf dem Feld. Dementsprechend ist da, glaube ich, echt, echt was geboten. Und es wird ja sogar ja, von so einem englischen YouTube-Kanal alles übertragen. Dementsprechend, wer da vielleicht sich ein VPN mal reinknallen kann, der ja, bekommt die Pro De Deux gratis auf YouTube. Hast du ja auch schon gemacht, Marc, richtig?
Also vollkommen anständig, hat ja die ganzen Playoff-Spiele unter anderem jetzt schon übertragen.
Weil, wie heißt denn der Kanal nochmal? Dass wir das auch nochmal gesagt haben.
FA minus oder minus UK Rugby. Unter anderem mit Joe Worsley, der Verteidigungscoach
Von
von
Brief.
Brive ist. Bin ich ganz sicher, ist er Backscoach oder Verteidigungscoach? Ich glaube
Verteidigungs, Verteidigungs,
Verteidigungscoach.
Verteidigungscoach mit Zeit.
Und einem ehemaligen BT Sport Moderator. Das, was man natürlich verkraften muss, ist die mäßig qualitativ hochwertige Aussprache der französischen Namen und Städtenamen. Auf der anderen Seite ist das ja eine Sache, an die man als deutscher Rugby oder als Rugby-Fan in Deutschland ja durchaus auch gewohnt ist. Also meine Mutter hat durchaus schon den einen oder anderen Leserbrief an gewisse deutschsprachige Rugby-Kommentatoren geschrieben, dass sie doch ihre Aussprache an der einen oder anderen Stelle überdenken sollten, weil es dann doch sehr stark an umgangssprachlich vulgäre Worte erinnert. Gerade sehe
Hast
ich
du
da
ein
gerade was bei
Beispiel?
einem.
Ja, sag das Beispiel mit.
Ja, es gibt da einen. Es gibt beispielsweise einen Hakler mit einem sehr großen Nacken. Der Hinweis bringt den Zuhörenden gerade wenig, aber der die letzten Jahre in einem Trikot gespielt hat, das ich auch gerade anhatte, hat die Saison in Lyon beendet.
Kamil
Und ich sag mal,
Schah oder Kamil Schatt? Das ist natürlich hier die Frage.
ja, und ich meine, ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, aber es ist so eins der ersten Worte, das man im Französischunterricht oder auch über jede Sprache eigentlich lernt. Ne? Also Camille Schah kann man schon mal richtig aussprechen. Ansonsten, ne, ich will hier jetzt nicht zu vulgär werden, aber ich sag mal, das Wort Schah steht für Katze und sie haben dieselben umgangssprachlichen Begriffe für weibliche Genitalien, wie es auch im deutschsprachigen Raum der Fall ist. Entsprechend irritierend war es, als er dann davon gesprochen hat und den Namen so ausgesprochen hat. Aber gut, sei es drum.
Das gibt einen
Ne,
Leserbrief, das gibt sofort einen Leserbrief, das muss sein. Das ist so in Deutschland, das gibt dann sofort einen Leserbrief.
ja, es ging dann schnell. Aber gut. Ja, also daran muss man sich gewöhnen, damit muss man klarkommen. Aber ich glaube, das erträgt man. Oder man macht's wie sonst auch und stellt den Fernseher auf stumm und dann ist das, glaube ich, auch in Ordnung. Eine Sache, die mich mal wieder genervt hat bei diesem Spielplan. Es steht am 27. Spieltag, stehen mal wieder Fandays an. Ich glaube, alle, die den Podcast schon etwas länger hören, wissen, dass ich zu diesem Konzept, alle Derbys an einem Tag zu spielen, relativ kritisch gegenüberstehe. Ich halte es für ein schwachsinniges Konzept. Das Problem, was wir diese Saison haben, ist, es gibt eigentlich keine Derbys.
Gegen wen spielen
Also
wir denn in den
zwei
Fan-Days?
eigentlich.
Mark.
Gegen Valence.
Ist das ein Derby?
Das sind 500 Kilometer Entfernung.
Okay.
Also das ist schon eine gewisse Distanz. Also Mont-de-Marsan-Dax Derby, klar. Ne? Brive-Aurillac Derby,
Derby.
klar. Aber Zwayongoulen gegen Vannes ist doch kein Derby.
Das macht man mit dem Flugzeug, die Entfernung.
Colomiers-Carcassonne ist kein Derby. Béziers-Provence ist kein
Warum haben
Derby.
die denn nicht Béziers-Carcassonne genommen? Das wäre doch ein Derby.
Das ist eine gute Frage. Auf den Gedanken bin ich gerade nicht mehr gekommen. Aber ja, das ist ein
Das ist
Derby und das ist
nämlich
eine sehr gute
ungefähr eine halbe
Frage.
Stunde voneinander entfernt mit der Autobahn. Oder nicht mal. 25, halbe Stunde.
Naja, ja, ein paar Minuten mehr sind es, glaube ich, schon. Aber
Das wäre ein Derby auf
eine
jeden
halbe
Fall.
Stunde. Das wäre ein Derby in jedem Fall. Naja, es ist also inkonsequent und ja, ergibt für mich irgendwie wenig Sinn. Es führt dieses absurde Konzept noch mal mehr ad absurdum. Ja, kein großer Freund von diesem Konzept. Aber dürfen Sie gespannt sein. Wir werden auf diesen Spielplan zurückkommen, wenn wir einen Saisonausblick machen. Ich denke, wir werden dann in den nächsten Wochen Saisonrückblick und Saisonausblick jeweils ein bisschen kombinieren. Müssen wir mal schauen. Ah, da kommen wir sicherlich nochmal drauf zurück. In der Top 14 haben wir einen, ja, relativ, auch einen relativ knackigen ersten Spieltag mit Clermont-Toulouse unter anderem, Lyon-Racing-Montpellier-Toulon und Bordeaux gegen La Rochelle. Auch das ein sehr fragwürdiges Derby. Mal schauen, ob das bei den Fandays auch tatsächlich so gesehen wird. Aber auch da ein sehr knackiger Spieltag. Und da können wir, glaube ich, sehr, sehr, sehr gespannt sein.
Wenn wir
Da
schon bei
wir
der Top
eine etwas
14,
kritisch.
ja, achso, sorry, ich wollte schon zur nächsten Änderung kommen, zur nächsten Saison, aber bitte, bitte, Marc.
Ich glaube, es gab eigentlich nur zwei Spieltage, die ein bisschen kritisch waren, und das war der erste Spieltag nach den Six Nations. 20. Genau, hier, wo es dann direkt mit Bordeaux-Toulouse weitergeht nach dem Six Nations Wochenende, was ich ein bisschen zwiegespalten sehe, aber auf der einen Seite ist es schön, wenn du sagst, oh ja, jetzt hatten die Leute gerade großen Rugby und Six Nations und geil. Da wollen wir sie doch gleich mit dem Knaller irgendwie bei der Stange halten. Auf der anderen Seite, wenn dann nur die Hälfte der Nationalspieler spielen, weiß ich nicht, ob das dann nicht vielleicht auch ein bisschen mau ist. Muss man mal schauen. Die Fandays in der Top 14 sehen tatsächlich ein bisschen besser aus. Montauban-Toulon, so das eine Spiel, was man nicht großzügig als Derby auslegen kann. La Rochelle, Bordeaux, ob das ein Derby ist, ist Ansichtssache. Montpellier,
Gegen wen spielt denn
Perpignan.
dann Clermont? Wenn sie nicht, ich dachte, sie spielen gegen Toulon. Das wäre doch eigentlich ein Derby.
Nee, gegen Lyon.
Gegen
Ja,
Lyon, ja, okay.
also es ist fair. Also Clermont und Toulon haben definitiv eine große Rivalität. Das Spiel zwischen Clermont und Lyon wird seit dem ersten Aufstieg oder dem letzten Aufstieg 2012, wird das so versucht, als Derby hochzuziehen, vor allem seit der Bundesland, ich weiß nicht, wie man es übersetzen soll, der Reform der Region, also das ist ja so ein bisschen wie die Bundesländer, wo die Auvergne und das Département Rhône-Alpes oder die Region Rhône-Alpes zusammengelegt wurden. Das heißt, die beiden sind jetzt auch im gleichen Region. Nee, doch, Region ist richtig.
Region, ja, also steht ja auch
Region.
immer Région Île-de-France.
Ja,
Région
und in dem Fall eben
Rhône-Alpes.
mittlerweile Auvergne-Rhône-Alpes. Und seitdem hat sich das natürlich schon so ein kleines bisschen mehr als Rivalität, so ein kleines bisschen wie mit Montpellier und Toulouse, die sich in Occitanie die Hauptstadtpflichten teilen. Oder auf kleinerer Ebene, auf departementaler Ebene, also Landkreisebene, wenn man so möchte, zwischen Carcassonne und Narbonne, wo auch so ein bisschen, naja, also ihr seid jetzt Hauptstadt, aber ihr seid nicht die relevanteste Stadt in diesem Departement. Ja, so ein kleines bisschen Rivalität hat sich schon entwickelt, aber ein Derby ist es nun wirklich nicht. Oder noch nicht. Mal schauen, wie es da weitergeht. Aber ja, Oskar, du hast vollkommen recht, es gibt sehr kontroverse Änderungen in der Top 14. Und ich bin sehr gespannt, was du davon hältst.
Ich denke, ich verstehe gar nicht, warum kontrovers. Weiß man eigentlich schon, was ich davon denke, aber worum geht's? Es geht um die Ehrengasse für die Schiedsrichter. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann laufen beiden Mannschaften raus, stellen sich so mit Blick auf den Tunnel hin, gegenüber, und dann kommen die Schiedsrichter raus und dann wird dann für die applaudiert. Und ich finde es eigentlich nicht schlimm. Es ist natürlich, warum kommt man nicht gemeinsam raus? Aber es ist ja, glaube ich, einfach so ein PR-Stunt wahrscheinlich, um einfach nochmal zu zeigen, dass Rugby sich vom Fußball abhebt, von anderen Sportarten abhebt, dass die Schiedsrichter eben besonders wichtig sind. Und warum nicht? Es tut niemandem weh. Braucht man es, weiß ich nicht. Aber vielleicht ist es einfach, ich meine, jetzt haben wir das auch im Fußball, dass nur der Captain mit dem Schiedsrichter reden darf. Das haben sie sich vom Rugby abgeschaut. Und jetzt will der Rugby vielleicht nochmal einen drauflegen, um zu zeigen, hier, wir sind aber noch besser. Wir applaudieren sogar den Schiedsrichtern und Schiedsrichterinnen, wenn sie aufs Feld kommen. Aber meinetwegen, es tut ja niemandem weh. Also mal gucken, wie es wird. Ist es auch in der Prolöse? Wahrscheinlich schon, ne?
Noch nicht, also es soll kommen, aber ein Datum dafür, ob das tatsächlich schon am Anfang der Saison ist oder erst gegen Mitte, Ende der Saison, das steht noch nicht fest, aber es soll kommen, ja.
Ja,
Also
also,
vorerst.
hast du was dagegen, Marc? Ich glaube nicht, oder? Du bist doch auch. Also,
Ähm,
Schiedsrichter voll geil, dass es die gibt. So, ohne die könnten wir unseren Sport nicht machen. Das ist in Deutschland übrigens genauso.
voll. Absolut, da bin ich auch voll dabei und dass man schauen muss, wie man die Schiedsrichter hervorstellt und so ein bisschen im Mittelpunkt rückt oder auch zeigt, wie geil der Schiedsrichterjob sein kann, bin ich voll dabei. Ich weiß nicht, ob das der Weg ist. Ich glaube, das, was die Fans eher stört, ist so dieses, weil das, was ja dazukommt, ist ja das quasi, also das hatten wir ja, wir haben ja quasi die Testläufe bei den Viertel- und Halbfinalspielen gesehen oder bei den Viertelfinalspielen, bei den Paraspielen. Die Fans, die Spieler laufen raus zur Vereinshymne und dann stellen sie sich auf und dann, wenn sie sich gegenüberstehen, wird die Hymne der LNR so ja, sehr in den Mittelpunkt gerückt, weil die wird ja dann erst gespielt. Und ich glaube, das stört die Fans hauptsächlich, dass es eben diese erzwungene Pause ist, nachdem man eben so begeistert ist, wir haben jetzt hier unsere Hymne gesungen und
Ich finde die
jetzt soll
Hymne
es
aber eigentlich
losgehen, man
voll
ist geil
geil,
und
Marc.
dann.
Wenn immer dieses Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du echt nicht. Ich finde, es ist genauso
Ja.
geil wie das Bundesliga-Intro von 2009, 2010. Und wer das nicht kennt, geht jetzt auf, drückt jetzt auf Stopp und geht auf YouTube und guckt euch das an. Es ist Hammer. Aber Hertha noch in der ersten Bundesliga. Da wurde, glaube ich, Wolfsburg Meister, aber weiß ich gar nicht. Aber das ist genau der gleiche Vibe. Da kriege ich Gänsehaut. Catcht mich absolut. Bochum war da auch noch erste
Ich
Bundesliga, aber
muss
das ist nicht unser Thema.
halt ehrlicherweise sagen, ob ich sie gut finde oder nicht, ist mir eigentlich relativ gleich. Es ist halt trotzdem irgendwo dieses, es nimmt halt den Verein so ein bisschen die Individualität. Und Ich meine, es ist halt so ein Element, was du nicht brauchst. Also ich meine, wir haben auf Arbeit wir haben auch ein akustisches Logo, wie es genannt wird, halt ein Jingle mit Wiedererkennungswert. Es wird akustisches Logo genannt, wo du sagst, ja, aber da steht schon ein Name, das sind die Farben, das erkennt man auch schon, ohne dass es dazu jetzt noch was braucht. Und auf der anderen Seite für die Fans ist es halt, meine. Du kannst über alles reden, ne? Aber Toulon früher traditionell zu Hell's Bells von AC/DC rausgerannt. Und dann kam der Pilu Pilu und dann ging es los. Und die eine Hälfte haben sie schon gestrichen, die andere Hälfte wird dann nochmal irgendwie nochmal degradiert. Und ja, es ist fair zu sagen, okay, ja klar, die Liga ist wichtiger als die Vereinsidentität, wie auch immer, aber irgendwo, es muss ja einen Unterschied machen, ob du in Pau bist oder in Paris. Und ich finde,
Fairer Punkt,
das wird
wenn
so ein
man
kleines bisschen.
aus Fanperspektive drauf guckt. Ich glaube, als Spielerperspektive ist es nicht das Wichtigste. Man konzentriert sich ja eben erst auf sein Spiel.
Ich find's jetzt nur, wenn es nur der reine Schiedsrichteraspekt wäre, würde ich auch sagen, also hört auf zu diskutieren, ist doch voll in Ordnung und macht halt, ne? Ich glaube, es gibt schon diese andere Aspekte, der mit reinzieht, aber ja, ansonsten hast du natürlich vollkommen recht, eigentlich sollte
Vorschlag
es
zur
nicht
Güte,
kontrovers
Marc.
sein.
Vorschlag zur Güte. Am Ende des Spiels, wie in Berlin, beide Mannschaften stellen sich gegenüber und machen eine Klatschgasse für den Schiedsrichter, wenn er das Spiel verlässt. Anstatt dass er beschützt werden muss von den Securities, die immer aufs Feld kommen und ihn dann raus eskortieren, machen das dann sozusagen die Spieler.
Das fände ich sowieso gut. Das sollte sowieso passieren. Das sollte zusätzlich gemacht werden.
Oder? Dann kann man das vorneweg streichen. Und dann, aber am Ende dann müssen die Spieler zusammenkommen und dann klatschen die für den Schiedsrichter und bedanken sich und dann kann man auch direkt Security-Kosten einsparen für die vier, fünf Leute, die immer aufs Feld rennen und dann die Schiedsrichter so vom Feld eskortieren.
Finde ich gut. Nee, da bin ich dabei. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Ich
Sollten wir
glaube,
auch
das
in
ist der
Deutschland.
richtige Weg. Eine Änderung im Spielplan, die die dritte und vierte Liga betrifft. Das Relegationsspiel wird nach zwei Versuchen wieder abgeschafft. Ohne Erklärung relativ. Also zumindest habe ich keine gesehen. Wurde jetzt zweimal gemacht. Also einmal hat jetzt die Saison hat Niort gegen Langon gewonnen und der Saison davor Olympique Marcoing gegen Vienne. Aber einen richtigen Grund, weshalb das Relegationsspiel abgeschafft wurde, haben wir nicht bekommen. Ich muss ganz offen sagen, ich bin nicht böse, weil am Ende des Tages, ja, eine Woche ist nicht viel, aber eine Woche kann schon sehr viel Unterschied machen für Vorbereitung und Rekrutierung und Budgetplanung vor allem. Daher glaube ich schon, dass es das recht sinnvoll ist, dass da gerade in diesem Semi-Amateur-Bereich, der es dann ja manchmal immer noch ist, dass man da früher Klarheit hat und nicht noch irgendwie bangen muss, finde ich sinnvoll. Und am Ende des Tages, bis jetzt, ich meine, es wird sich vielleicht auch das ändern, aber ich finde es am Ende, ist es eine sinnvolle Sache. Und die Vereine nehmen ja nicht mal Geld damit, nicht mal wirklich viel mehr Geld damit ein, oder nur einer der beiden Vereine. Solange es nicht irgendwie mehr TV-Geld gibt. Weil aktuell, ja, Übertragung ist fürs nächste Jahr gesichert, aber eben nicht bezahlt. Ne? Also es
Aber
gibt
hast du
keine Lohn.
erzählt, dass die national übertragen wird jetzt, ne? Wahrscheinlich.
Ja, auf
Ja, okay.
Rugbyrama.
Immerhin, immerhin.
Es ist ein richtiger Fortschritt. Also das muss man ja schon sagen, dass es an einem zentralen Ort ist, auf einer großen Rugby-Plattform. Und kostenlos. Ich glaube, das ist schon ein gutes Angebot. Und vor allem, dass es ein Standard gibt und nicht irgendwie Longuen, die ihren gefühlten Facebook-Stream mit einer Kamera irgendwie haben und andere Vereine wie der Bonn oder Bourg-en-Bresse, die mit drei, vier Kameras eine fast professionelle TV-Produktion haben. Das ist schon eine gute Kompromisslösung für alle, glaube ich.
Auf jeden
Das
Fall.
wird der Liga gut tun. Gute Kompromisslösung, ja, eigentlich nicht. Aber reine Naturrasen gibt es auch noch im französischen Rugby und dort hat Castres den besten. La
Okay,
Rochelle und
krass.
Bayonne auf den Plätzen 2 und 3. Bester Zweitligarasen tatsächlich auf Platz 4. Gesamt ist Brive. Überraschend ganz hinten oder nicht ganz hinten Montpellier, deren Rasen ja so schlecht war, dass sie mehrere Spieler in Baiser spielen mussten. Tatsächlich gehen die schlechtesten Plätze an Nizza, Valence und Toulon. Also Nizza ganz hinten, dahinter dann Valence und Toulon auf dem drittletzten Platz. Ehrlicherweise habe ich den Rasen von Toulon gar nicht so schlecht im Hinterkopf.
Ich auch nicht.
Da
Ich fand
gibt es
den sogar
andere.
ziemlich gut. Habe sogar drauf gespielt.
Ja.
Also ich finde eher Castres nicht so gut, weil der ist so schwer, das Feld. Das ist richtig, das muss mal gemäht werden. Also das ist.
Ja, also meine, es sehen noch verschiedene Kriterien mit rein, also Nachhaltigkeit unter anderem.
Okay.
Also wer weiß am Ende, was da tatsächlich der ausschlaggebende Faktor ist, das haben sie in ihre Pressemitteilung nur sehr bedingt reingeschrieben. Oder was die größten Faktoren sind. Aber ja, die besten Rasen gehen an Castres und La Rochelle. Und zumindest La Rochelle kann ich sehr nachvollziehen. Das ist ein sehr, sehr schöner Rasen, wenn man den nimmt. Wenn man sieht, es gibt auch tatsächlich ein Kunstrasen-Ranking. Das fand ich ja fast noch überraschender. Und noch viel überraschender, Racing führt es an.
Finde ich auch überraschend, aller Liebe. Obwohl, das habe ich mir sagen lassen, das ist richtig schnell der Kunstrasen. Wo ist in Paris? Wo ist in Stade Français?
Stade Français ist auf dem fünften Platz von 8.
Ja, das Ranking ist gekauft. Geht nicht, das geht nicht.
Also ich finde es auch überraschend, weil der, also ich habe hier auf diesen Kunstrasen nie, also auf diesen Plätzen, wie ihr sicherlich denken könnt, habe ich auf diesen Plätzen ja nie gespielt. Also ich kann alles nur aus zweiter Hand erzählen. Ich habe nie in der Arena Nanterre gespielt. Aber nach allem, was ich bis jetzt gehört habe, ist das ein. Also alles, was mir bis jetzt immer gesagt wurde, ist, was ein Billo-Rasen.
Ein schneller
Also
Rasen, das ist ein
super
schneller
kurz,
Rasen.
hart. Ja, schnell, aber eben halt hart, wenig nachgebend, etwas unverzeihlich, was die Knie und Ellenbogen angeht. Bin ich etwas überrascht, dass sie so weit oben landen. Aber gut, ich meine, sie werden schon ihre Gründe haben. Wahrscheinlich einer der Gründe ist, also das, was ich mir dann halt vorstellen kann, ist, wenn Nachhaltigkeitskriterien mit reinspielen, dann, dass der Rasen in der Arena nicht allzu, oder der Kunstrasen in der Arena nicht allzu viele kleine Pellets hat, weil sie den ja relativ regelmäßig absetzen und da nicht allzu viel Füllmaterial dabei ist, was irgendwie an Mikroplastik in die Wasserwege kommen könnte. Das wäre jetzt so meine einzige Erklärung, weshalb Racing so weit oben steht.
Ja, wahrscheinlich. Ist ja auch egal. Leute, Kunstrasen sowieso, ne? Ist ja sowieso eine Sache für sich. Kauft einfach normalen Rasen. Aber gut, wir in der Werbung bekommen jetzt auch einen Kunstrasen. Von daher ist es vollkommen in Ordnung. Was allerdings nicht auf Kunstrasen war, und damit kommen wir vielleicht zum wichtigsten Thema. Ich hoffe, ihr hört uns noch zu. Top 14 Finale, Toulouse-Bordeaux, das Rematch aus dem letzten Jahr. Und was für eins. Letztes Jahr war es ja Einbahnstraßen-Rugby, langweilig. Nach einer halben Stunde hätte man ausmachen können. Dieses Mal aber nicht. 80 Minuten ist man dran geblieben, sogar etwas länger. Und für was ein Spiel. Am Ende ist es wieder Toulouse, die gewinnen. 39-33 setzen sie sich durch. Im Stade de France in Paris, richtig?
Vor vollem
Aber
Haus.
von vollem aus und lange, lange sah es so aus, als hätte Bordeaux die Nase vorne. Marc, wie fandest du es?
Es war schon. Also ich meine, ich. Vielleicht, um mal die Szenerie zu setzen. Also es war ja auch in Paris schweineheiß. Es gab eine sehr, sehr schöne Tanzeinlage vor dem Spiel von Tänzer in Weiß und Schwarz. Der Witz war 20 Jahre und also die einzigen in Weiß und Schwarz, die jemals in einem französischen Finale waren, die TänzerInnen vor dem Spiel und niemals der Cher Brive. Naja, es war eine nette Tanzeinlage. Das, was sie jetzt seit ein, zwei Jahr, zwei, drei Jahren nicht mehr haben, ist das große Konzert hinterher. Von daher finde ich es aber ganz schön, dass sie zumindest vorher dann irgendwie so ein bisschen Eröffnungszeremonie haben. Es wirkt halt offiziell. Irgendwie, finde ich, gehört dazu. Emmanuel Macron hat darauf verzichtet, den Spielern die Hände zu geben. War ich ja echt dankbar. Im letzten Jahr hat es fast eine halbe Stunde gedauert, bis er damit durch war.
Und es wurde auch fast eine halbe Stunde lang gepfiffen.
Ja. aber es hat gut Zeit gespart und ja, ich find's ehrlicherweise immer noch albern, dass bei den Finalspielen mittlerweile die Marseillaise gesungen wird. Es ist kein Nationalspiel, also warum da eine Nationalhymne gesungen wird, verstehe ich nach wie vor nicht, aber sollen sie machen. Und
Aber wenn wir schon bei
es
Macron sind,
ging dann.
Macron hat ja richtig Party gemacht mit den Leuten in der Kabine dann. Das hat er dann gemacht.
Ja.
Weil A, da kann man nicht ausgepfiffen werden und B ist, ja, hat dann eine Kabinenansprache gehalten.
Ja. Ich meine, er kennt sie ja mittlerweile recht gut. Gefühlt ist er ja nach
Stimmt.
jedem Spiel irgendwie in der Kabine. Ja, er hat sie schon gut gehen lassen. Mir ist
Hat er nicht auch ein
ehrlicherweise, war
Bier
es mir vor
geäxt?
diesen
Oder
Wochen.
letztes Jahr hat er ein Bier
Ja,
geäxt, ne?
ja.
Stimmt, letztes Jahr hat er ein Bier geäxt.
Und dieses
Das
Jahr
war einer
bestimmt
wie
auch.
wir,
Also er
das ist
hatte
ein Mann vom
zumindest zwei in
Volk.
der Hand.
Ja.
Ich komme immer noch nicht über seine Koteletten hinweg. Das ist eher so meins, dass mir nie so auffällt oder dass ich irgendwie jedes Mal vergesse, was der Mann für Koteletten hat. Es wirkt immer so ein bisschen, wo du denkst, meine Fresse, ja, der Mann ist Franzose.
Warst du echter Franzose?
Mein Gott.
Kommen wir zum Spiel zurück.
Toulouse haben in Fairness dieses Spiel gut gestartet. Waren physisch dominant, sehr, sehr viel disziplinierter als Bordeaux. Also, ich glaube, 18 zu 8 oder 19 zu 8 Penalties. Wir waren noch ein bisschen hart mit Bayonne im Halbfinale, wo wir immer gesagt haben, also dass sie sich nach jedem Kickoff ins eigene Bein schießen. Nein, anscheinend ist Toulouse einfach richtig gut in Kickoffs. Haben es wahrscheinlich nach dem Champions Cup Halbfinale nochmal richtig trainiert, wo sie diesen Versuch kassiert haben von Bielbiari. Haben es nochmal richtig trainiert und richtig Druck gemacht und Bielbiari richtig unter Druck gesetzt. Also der hat mehrere Bälle nach Kickoffs verloren, muss noch relativ früh ausgewechselt werden.
Wobei gestern Yannick Brü Interview gegeben hat, wo er meinte, er hätte ihn nicht spielen lassen sollen, war ja lange verletzt. Wurde dann fürs Finale, sage ich mal, wenn man jetzt übertrieben ist, kann man sagen, fit gespritzt. Also wurde ein bisschen gerusht und da hat Yannick Brü auch gesagt, man hätte ihn nicht spielen sollen. Das Match von ihm war raté, also wie übersetzt man das jetzt? War ja, ein Spiel zum Vergessen, oder?
Ja, in Sand gesetzt.
In Sand gesetzt, genau.
Ja, schon fair. Er wurde, muss ja dann auch relativ früh verletzt ausgewechselt
In der
werden.
Halbzeit, in der Halbzeit.
Ja. Naja, und vorher hat er ja schon angefangen zu humpeln. Also er hat ja dann irgendwie nach dem ersten oder zweiten Kickoff, der auf ihn ging, dachte man ja so, puh. Also ganz auf der Höhe sieht er nicht mehr aus. Am Ende muss man sagen, Bordeaux mit den deutlich spektakulären Versuchen
Jalibert, ja.
mussten sie aber auch, ja, es waren zwei sehr spektakuläre Versuche, die sie gelegt haben, mussten sie aber auch, weil sie ehrlicherweise gegen die Verteidigung von Toulouse nicht wirklich angekommen sind. Da hat es auch echt spezielle Dinge gebraucht, aber das ist ja das Schöne an Bordeaux, dass sie das auch können. Jalibert, einer der, also mit einem der besten Spiele seiner Karriere, definitiv die beste Saison seiner Karriere, mit einem der besten Spiele seiner Karriere. Lücke auch ein gutes Spiel gemacht, allerdings mit Licht und Schatten. Also er hat einige sehr, sehr gute Sachen gemacht. Auch so ein, zwei Situationen, wo man dachte, naja. Also ich werde nicht so weit gehen zu sagen, wie du es teilweise gesehen hast. Also Grau war ja viel besser als Lücke. Nein, war er nicht. Also überhaupt nicht. Lücke hat ein sehr gutes Spiel gemacht, aber eben halt auch mit ein, zwei Schattenseiten. Das erste Mal überhaupt, dass er in so einer Situation oder in so einem Spiel spielt. Von daher vielleicht auch nicht, naja, gut nach dem Champions Cup-Finale, aber die erste Saison, der irgendwie tiefe Playoff-Runs irgendwie miterlebt. Von daher vielleicht auch nicht überraschend, dass da nicht alles stimmt, aber in den wichtigen Momenten hat er die Nerven behalten. 100% Kickrate. Eine brutale Geschwindigkeit dieses Spiel gehabt, finde ich. Also über weite Strecken beide Seiten das Tempo hochgehalten. Bei dem Wetter. Ich war sehr überrascht, vor allem auch, wie lange ein Benthamel Fona gespielt hat oder wie viel der gespielt hat. Was der so lange durchgehalten hat, ist auch ein Wunder. Ja, insgesamt am Ende schon sehr verdienter Sieg von Toulouse. Also gerade so diese letzten 25 Minuten. Ich war so, ich weiß nicht, wie es dir ging. So die letzte Viertelstunde vor Ende der regulären Spielzeit dachte ich eigentlich, ja gut, also das Spiel ist jetzt eigentlich gelaufen, das Spiel ist vorbei. 60. Minute ist rum, Toulouse ist mit 10 Punkten weggezogen. Jetzt ist wahrscheinlich durch. 60. Minute ist ja meistens so diese Marke, wo sich dann das bessere Team absetzt. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Hast du zu diesem Zeitpunkt noch daran geglaubt, dass Bordeaux zurückkommt?
Also ich muss ehrlicherweise zugeben, ich saß im Restaurant, hatte nur das Handy auf dem Tisch, hab das mit Kumpels so ein bisschen nebenbei geguckt. Ich hatte so gedacht, ja gut, wenn das jetzt wieder einmal Straßenrugby wird, dann kann ich ja nach 20 Minuten abschalten. Handy blieb aber an. Und ich hatte wirklich auch gedacht, dass Bordeaux gewinnen wird. Ich habe das wirklich lange geglaubt. Dann kam Toulouse zurück, aber ich habe schon so gedacht, na gut, also es ist halt ein Versuch jetzt. Also es ist noch theoretisch alles drin. Dann hast du wirklich ein tolles Spiel und ich habe nie so daran geglaubt, dass Toulouse hundertprozentig wegziehen wird. Wobei jetzt in der Retroperspektive denke ich mir schon, ich glaube, der Stachel nach dem verlorenen Champions Cup Halbfinale war schon besonders tief. So eine Saison ohne Titel für Toulouse ist schon ja, sehr bitter und gab es auch lange schon nicht mehr. Dementsprechend hat man da vielleicht nochmal diese extra Motivation gehabt, während man auf Seiten von Bordeaux vielleicht schon so dieses, ja, dieses Gefühl hatte nach einer erfolgreichen Saison. Und ich glaube, wenn man im Finale der Top 14 steht und den Champions Cup gewonnen hat, dann war es auch eine erfolgreiche Saison. Aber das ist dann vielleicht dieses bisschen Hunger, was einem am Ende fehlt. Ja, dass Toulouse dann gewonnen hat, ist war nicht weiter überraschend, was ich interessant finde, was ich so ganz cool fand und das hat da in Bezug zu Sean Edwards war, dass es 39-33 ausgegangen ist. Und ich fand es interessant, weil Sean Edwards gesagt hat, dass er ist Verteidigungstrainer der französischen Nationalmannschaft, vor jedem Spiel sagt, so und so viele Punkte können wir bekommen. Und ich finde diesen Ansatz super interessant, weil dass man einkalkuliert, der Gegner ist so gut im Angriff, wir bekommen 21 Punkte. Und mich würde gerne interessieren, ob das in Toulouse auch so gewesen ist, dass man gesagt hat, okay, wenn Bordeaux 33 Punkte bekommt, dann gewinnen wir. Also das war irgendwie so, was ich mir jetzt so im Nachhinein mir gedacht habe, weil das Ergebnis so hoch ist und ich glaube, daran sieht man einfach die Tendenz, dass Rugby immer offensiver wird und schneller wird und von X-Faktor-Spielern entschieden wird. Also Spieler, die es Offload wegbekommen, die einen Rubberkick durchschieben können, gerade in der Top 14. Also das sind so meine Gedanken zum Finale, dass man halt wirklich sieht, Alter, da wird bei fast 40 Grad ein Offensivfeuerwerk abgefeuert.
Ja, das ist sehr fair. Also ich glaube, also ich denke, du denke nicht, dass Toulouse in so ein Spiel geht und denkt, also ein Penaud, einen guten fitten Biarré, aber dass du diese Hintermannschaft, die Bordeaux hat, dass ich glaube nicht, dass sie davon ausgegangen sind, dass sie die über 80 Minuten aus dem Spiel nehmen können. Das hätte mich schon sehr überrascht. Und daher, also ich denke mal schon, dass sie eine gewisse Anzahl von Punkten werden einkalkuliert haben oder einkalkuliert haben müssen. Aber ja, ein sehr spannender Ansatz.
Ich fand es irgendwie krass, weil Sean Edwards hat halt in diesem Interview gesagt, ja, ich habe den Jungs gesagt, gegen die All Blacks können wir so und so viele Punkte bekommen. Wir haben aber 2 zu viel bekommen. So, und das hat auch gleich gegen England gemacht. Und ich finde das super interessant, weil das vom Coaching jetzt, was ich überhaupt nicht kenne, was aber Sinn ergibt mit dieser, wirklich dieses Finale jetzt bei 40 Grad und wir sehen auf beiden Seiten 40 und 30 Punkte. Mein Alter, das ist 70 Punkte. Also, ich glaube, früher war es ja nicht so, dass diese Spielstände so hoch waren, oder? Marc?
In jedem Fall das höchste oder die meisten Punkte in einem Top-14-Finale überhaupt.
Genau, ja.
Also das zweitmeiste war irgendwie das Finale, oh, ich will nicht lügen, 2004, 2005, 2006, irgendwas in die Richtung zwischen Stade Français und Biarritz. Auch das letzte Spiel, was dann irgendwie in die Verlängerung ging. Bin mir aber ehrlicherweise nicht mehr sicher, wer von den beiden gewonnen hat. Ich glaube Paris. Ich glaube, Biarritz hat ja nur diesen, hat den, doch, nee, wenn es 2006 war, dann war es Biarritz. Biarritz ist 2006 Meister geworden. Ist ja jetzt auch egal, das sind ja jetzt Statistiken irgendwie für ganz weit hergeholt. Aber ja, die meisten Punkte im Top-14-Finale oder im Erstligafinale bisher. Ich glaube auch, also aktuell haben wir eine sehr offensive Liga, eine sehr offensiv orientierte Liga. Was Schönes. Solange die Defensive da nicht irgendwie komplett ins Hintertreffen gerät, weil irgendwie so ein eine Liga à la Super Rugby oder NBA oder was auch immer. Ich weiß nicht, ob man das wirklich, also da fehlt mir dann irgendwie so dieses, naja, das ist ja auch so mein Problem mit Super Rugby, dass ich denke, ja, spektakulär ist es, aber halt auch nicht solide verteidigt. Und wenn beide Seiten nicht richtig verteidigen, dann werden diese spektakulären Versuche auch irgendwie ein bisschen bedeutungslos. Bin ich immer so ein bisschen, also ein cooler Versuch, und das war ja im Top-14-Finale jetzt auch absolut der Fall, dass die, dass sich, also die beiden Teams haben sich ihre Versuche echt verdient.
Auf jeden Fall.
Und solange das der Fall ist, bin ich glücklich. Ja. Die Frage ist jetzt für beide Vereine, wie geht's weiter? Ich meine, Bordeaux. Weiß nicht, ob ich so hundertprozentig mitgehen würde, dass die Bank von Bordeaux den großen Unterschied gemacht hat oder den deutlich kleineren Unterschied gemacht hat im Vergleich zu Toulouse, dass die Bank von Toulouse den großen Unterschied gemacht hat, weil Toulouse, glaube ich, nicht mal alle Spieler eingewechselt haben. Also Saito ist, glaube ich, gar nicht reingekommen. Und Toulouse haben einige, also ist jetzt ja auch nicht so, als hätten sie irgendwie 15 All Blacks und 20 argentinische Nationalspieler und 13 französische Nationalspieler von der Bank eingewechselt. Also es waren ja teilweise auch einige Leute, die in ihrer ersten Top-14-Saison waren. Haben ja auch einige aus der eigenen Akademie reingebracht. Und also ich hatte schon das Gefühl, dass die Bank von Toulouse und Bordeaux relativ gleich auf sind.
Auf jeden
Jetzt
Fall, ja.
ist natürlich der faire Punkt, den man durchaus sagen kann. Gut, das liegt aber auch daran, dass die Bank von Toulouse starten musste, weil die dann üblichen Starter verletzt waren. Das ist ein fairer Punkt. Aber in dem Spiel würde ich jetzt nicht sagen, dass die Kadertiefe von Toulouse so viel besser war als die von Bordeaux. Das finde ich auch so ein bisschen.
Auf gar keinen Fall, ja.
Also, das finde ich als Ausrede ein bisschen weit hergeholt. Ich glaube schon, dass es im kommenden Jahr durchaus ein Problem sein kann. Das Problem hatte Bordeaux die letzten Jahre, dass gerade auf der neuen 10 dahinter so ein bisschen eine Lücke war. Aber ich finde, daran haben sie solide gearbeitet, und ich glaube, machen wir da jetzt ehrlicherweise nicht mehr die großen Gedanken. Das ist der große Kritikpunkt. Das ist halt. Ich glaube, man darf halt einfach nicht vergessen, wie jung Bordeaux als Verein ist. Und dass gewisse Dinge jetzt anfangen zu funktionieren. Die Akademie von Bordeaux ist aktuell krass. Also ich meine, wenn man sich einfach mal anguckt, was in den letzten Jahren aus den Ju an jungen Spielern nachgekommen ist, die jetzt Erfahrungen sammeln. Ich meine, Pierre Beauchaton ist nicht von ihnen, kommt von Bourg-en-Bresse, hat als Drittligaspieler, als 18-jähriger Drittligaspieler, hat er seine ersten Trainingslager mit der Nationalmannschaft mitgemacht, kommt jetzt auch so langsam in Form. Biel-Biarry, Deportivo, Etchegaray, jetzt der nächste ist, da kommen ja einige nach. Und vielleicht dauert es jetzt halt einfach noch ein, zwei Jahre, bis Bordeaux so seine Peak erreicht. Ich meine, wir dürfen halt nicht vergessen, der Verein wurde wann gegründet? 2009. Es ist halt ein junger Verein.
Von nicht mal 20
Gut, ja,
Jahren, ja.
klar. Zusammengegründet aus zwei bestehenden traditionsreichen Vereinen, aber trotzdem, der Verein als Bordeaux Bègles, als Union Bordeaux Bègles, ist wirklich noch ein vergleichsweise junger Verein. Und da hat Toulouse natürlich schon so 150 Jahre Vorsprung. Naja, 150 sind es nicht, aber mindestens 100 Jahre Vorsprung, was das angeht. Vielleicht muss man das dann halt auch einfach ein bisschen mit in Betracht ziehen.
Die Zukunft wird auf jeden Fall spannend und ich glaube, wir halten euch auf dem Laufenden, oder Marc? Wenn du nicht, hast du noch was auf deiner klugen Liste?
Nein. Das war es für meine Liste für diese Woche. Wie gesagt, in den nächsten Wochen werden wir uns dann an Saisonrückblick und Ausblick machen für dritte, zweite, erste Liga. Erste Liga natürlich ein bisschen umfangreicher als dritte Liga, aber trotzdem wird es da einen Rückblick geben. Auch die ersten Trikots sind veröffentlicht worden. Die einen schick, die anderen sehr mau. Ihr könnt euch selber überlegen, welche ich da meinen könnte. Das überlasse ich euch. Aber so oder so haben wir eine ganze Menge, über die wir in den nächsten Wochen reden können. Wenn ihr euch mit Themen, Wünschen, Vorschlägen, Anmerkungen einbringen wollt, dann gerne unter info@blueblaurugby.de oder an blueblaurugbypod auf Instagram. Und ja, ich würde sagen, genießt euer Wochenende. Und
Macht's gut.
ja, bis nächste Woche.
Nächste Woche. Tschüss.
Ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.